было дома с Франсуа Франком, что?
Ja, ich stelle nachher noch ein paar Fragen. Ich habe einige.
Ich habe zum Beispiel eine Frage. Aus Offenbarung Kapitel 11, wo die von zwei Zeugen reden. Da steht geschrieben, wo die getötet worden sind. Und dann steht geschrieben, dass alle Folgen und Nationen, die sehen werden. Wie kann man das verstehen? Dass die Völker und Völker, also das Vers 8 zum Beispiel. Und 9.
Ja.
Viele Völker und Städte und Strafstationen werden den Leichnam sehen. Mhm.
Also bei mir steht Menschen aus den Volksscharen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Also ich weiß nicht, wie das bei Elberfelder jetzt steht. Also aus den, das müsste doch ein Aus sein. Kann das sein? Wenn aussteht, dann sind das also nicht alle, sondern das sind die, die sind von den, sie sind von diesen Völkern. Also die aus den Völkern, das wird, ist ein Ausdruck, der oft verwendet wird für Heiden. Die aus den Völkern. Und sicher ist, dass die in Jerusalem waren, ganz sicher Heiden drinnen. Also Josephus sagt das. Das ist jetzt, steht jetzt nicht in der Bibel, weil wir haben ja keinen biblischen Bericht über die Zerstörung Jerusalems. Ah, ich meine jetzt keinen Geschichtsbericht über die Situation damals, weil ja alle biblischen Schriften sind ja vor, wie ich meine, alle biblischen Schriften sind vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden. Das heißt, es fehlt uns in der Bibel, wir haben in der Bibel keine Berichte über diese Ereignisse. Jetzt sind wir angewiesen auf außerbiblische Berichte, und da gibt es Tacitus, da gibt es Hegesippus und da gibt es Josephus. Ich denke, das sind die meisten, die am meisten darüber schreiben. Und ich habe das nicht alles gelesen, gar nicht. Ich habe auch Josephus nicht fertig. Ich möchte das noch weiterlesen, aber ich habe halt über Bücher gelesen, die auf Josephus hinweisen. Und da wird gesagt, die habe ich gefunden, die Stelle bei Josephus, dass die Idumäer eingelassen wurden in die Stadt. Also die Zeloten haben die Idumäer, das waren Heiden, eingelassen. Es war damals ein ganz schlimmes Gewitter, es gab sogar Erdbeben, sagt man da. Und jedenfalls, wie es dazu kam, ist jetzt nicht so wichtig, aber Tatsache ist, dass die Idumäer mit den Zeloten zusammengearbeitet haben. Und die haben beide miteinander eine Schreckensherrschaft begonnen. Sodass man also sagen kann, die Heiden haben Jerusalem zertreten. Und zwar 42 Monate lang. Das waren die Idumäer. Das steht ja in Offenbarung 11 auch so da. Sie werden die Stadt zertreten 42 Monate lang. Und das andere, das jetzt dort war, das Tier, wer auch immer jetzt das Tier ist, da gibt es mehrere Thesen. Aber eine meinen der Kaiser Nero, andere meinen, das waren irgendwelche Zeloten, also die Zelotenherrschaft waren das Tier. Ich bin mir da, ich habe hier keine Klarheit. Ich tendiere eher zu dem Römischen. Aber hier steht, dass das Tier in der Stadt war, also Vers 7, oder? Wenn sie mit ihrem Zeugnis fertig sein werden, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigende Tier, das wird das Tier mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße liegen. Und ist klar, dass es um Jerusalem geht, auf dieser Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus den Völkern, also nein, aus den Volksscharen, das ist ein allgemeines Wort, das kann sich auf Juden oder Heiden beziehen. Aus den Stämmen, das könnte sich auf Heiden, auf die Juden beziehen. Die Stämme werden oft öfters Juden so genannt. Sprachen, das ist ganz sicher also verschiedensprachige Menschen aus den Völkern. Das könnten Juden oder Heiden sein, denn in Jerusalem waren ja aus der Diaspora waren ja viele verschiedensprachige Menschen versammelt. Apostelgeschichte 2, Vers 5, Zu Pfingsten waren in Jerusalem aus jedem der Völker unter dem Himmel Menschen versammelt. Also aus jedem der Völker unter dem Himmel. Also da, die haben alle möglichen verschiedenen Sprachen gesprochen. Also das passt auch auf Jerusalem. Und aus den Völkern, das sind, ist ein Wort, das im Griechischen Ethne heißt und oft auf die Heiden bezogen wird. Also dann waren es heidnische und jüdische Leute und vor allem aus der Diaspora waren die dann. Also das müsste bedeuten, dass in Jerusalem hier eine ganz gemischte Schar von Menschen war. Vor allem diese Idumeer waren da, das sind Heiden. Und es waren die alle Juden aus der Diaspora. Und das stimmt ja auch, denn die Juden waren ja aus der Diaspora zusammengekommen nach Palästina, um zu kämpfen gegen die Römer. Dort waren sie am sichersten. Und dann haben sie sich in die Stadt zurückgezogen. Und als Titus damals, dann erst die letzten Monate, als Titus das belagerte, da waren über 1 Million Menschen in der Stadt. Und vorher waren wahrscheinlich auch so viele, je nachdem. Das wissen wir nicht genau. Aber jedenfalls, das könnte sehr wohl passen. Also da hätte ich jetzt kein Problem mit diesen Ausdrücken. Wenn wir das lesen, dann meinen wir oft, aha, das ist die ganze Welt, oder? Der ganze Globus. Aber das sagt der Text nicht. Menschen aus den Völkern. Das ist genau diese ähnliche, ich zitiere diese Stelle in Apostelgeschichte 2, Vers 5. Es waren in Jerusalem wohnhaft, ob jetzt zeitweilig wohnhaft oder ganz sesshaft, also ganz wohnhaft, das sei dahingestellt. Jedenfalls, es waren in Jerusalem wohnhaft Juden, gewissenhafte und gottesfürchtige Männer, aus jedem der Völker unter dem Himmel. Aus jedem der Völker. Also das passt. Könnte auf Jerusalem sehr gut passen.
Hier ist ja auch noch gerade dieser letzte Satz des Verses zeigt, dass man in Jerusalem sein musste oder in dieser Stadt. Gerade sie, die vorher genannt werden, werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in die Gräber gelegt werden.
Ja.
Die müssen da vor Ort gewesen sein, diesmal.
Ja. Das genau. Das, ich habe Ausleger gelesen, die sagen, dass sie es über Fernsehen haben, die ganze Welt zugeschaut, wie da die zwei Zeugen getötet werden. Und da führt man etwas ein, was die Epheser-Christen, die von Thyatira und Pergamus, die könnten das ja gar nicht verstanden haben dann. Man führt da Elemente in den Text hinein, die selbst Johannes nicht verstehen hätte können. Also selbst der Schreiber nicht. Das ist alles so total unklar und spekulativ. Aber wie, was du jetzt sagst, das ist ja so, die Juden wollten ja eigentlich die Leute begraben. Wenn man weiß, weil Josephus schreibt auch darüber, das waren so viele, mit der Zeit waren ja dann die Menschen, die verhungerten oder auf den Straßen. Die Leichen häuften sich auf den Straßen, also dass Leichen auf den Straßen gelegen sind, das war eine Alltagserscheinung in jener Zeit. Man hat die aber dann oft rausgeworfen, also über die Mauer oder sonst irgendwo hingeworfen. Aber irgendwann am späteren Zeitpunkt hat man dann sogar dann aufgehört zu beerdigen. Das heißt, die sind dann verwest auf der Straße in jener Zeit. Also das muss furchtbare Zustände gewesen sein. Also man kann das auch, das kann man bei Josephus nachlesen. Von daher ist das, hier ist es natürlich, die wollen die beerdigen, aber die lassen sie nicht, die anderen lassen sie nicht. Es wurde nicht zu, sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichen im Gräber gelegt werden. Ja. Das müssen wohl Gläubige sein, denn sie sind ja Zeugen Christi und sie weissagen, sie werden verglichen mit Josua und Zerubabel in Vers 4. Diese sind die zwei Ölbäume. Also die zwei Ölbäume, das ist ja ein Bezug auf Sacharja Kapitel 4. Da werden Josua und Zerubabel werden dort als die zwei Ölbäume genannt, die zwei Leuchter. Die vor dem Gott der Erde stehen oder Herrn der Erde stehen oder Herrn des Landes. Das ist genau der Ausdruck, der in Sacharja mehrmals vorkommt. Der Herr der Erde oder Gott der Erde. Und außerdem werden sie dann verglichen mit Elia. Also fast jeder Vers ist ja eine Anspielung auf Elia. Wenn jemand ihnen sollte Schaden zufügen, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Also das ist das eine, Feuer, bei Elia ging das Feuer vom Himmel oder und verzehrte die Feinde. 2. Könige 1. Und hier geht das Feuer aus ihrem Munde. Das ist wieder eine Anspielung auf Jeremia. Ich werde mein Wort in dir, in deinem Munde, zu einem Feuer machen. Ja, das heißt, sie verkünden das Wort Gottes. Aber welches Wort Gottes? Wie Jeremia. Es war ein Feuerwort, das heißt ein Gerichtswort. Und Jeremia hat ja ein Gerichtswort verkündigt damals, dem Volk. Und hier diese auch, die verkünden, dass das Gericht naht. Genau wie damals ging es um das Gericht über Jerusalem. Und bei Jeremia, der hat ja auch das gerade bevorstehende Gericht über Jerusalem gepredigt und sie haben nichts geglaubt, oder? Die Babylonier waren draußen, haben die Stadt eingekesselt und drinnen hat er gekündigt, sie sollen sich den Babyloniern ergeben, dann geht es ihnen gut und sie haben nicht wollen. Und da hat dann dieses Wort, ist wie bei Jeremia hier. Und das nächste ist dann, wenn ihnen jemand Schaden zufügen will, muss er auf diese Weise getötet werden. Das ist wieder wie bei Elia, oder? Dann Vers 6. Sie haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, wie bei Elia, der 3,5 Jahre den Himmel verschlossen hat. Also er hat gebetet und Gott hat den Himmel verschlossen, dass kein Regen fällt. Sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln. Das ist nicht Elia, das ist Mose. Hier ist werden sie mit Mose verglichen. Aber Ägypten kommt ja auch vor dann in Vers 8, oder? Die Stadt ist wie Ägypten. Das nächste ist dann, die Erde bzw. das Land mit jeder Plage zu schlagen. Das war auch wie bei Mose. Und dann auch weiter, später geht es immer wieder, lauter Parallelen zu Elia. Da heißt es, diese zwei Propheten quälten die, die auf dem Lande wohnten. Die quälten sie. Wie haben sie gequält? Genau wie Elia. Was sagt Ahab zu Elia? Wie lange willst du uns noch quälen? Ja, wie lange willst du uns noch, wie sagt er, ich kann es nicht wörtlich, Sie kennen die Stelle in 1. Könige 18, wo der Elia vor Ahab tritt und dann sagt er zu ihm, wie lange, also dieses, na, vielleicht habe ich hier eine Parallelstelle, muss ich schauen. 1. Könige 18, Vers 17. Es geschah, als Ahab Elisa sah, sagte Ahab zu ihm, bist du der Israel ins Unglück bringt? Also du bist du der uns den Schaden, den wir jetzt erleiden, ist es auf dich zurückzuführen. Ja? Also das ist hier die Anspielung. Und auch dann, dass die Himmelfahrt, das ist natürlich auch eine Anspielung auf Elia, der ja auch in den Himmel gefahren ist. Und auch die 7000, nur umgekehrt jetzt, oder? Die 7000, die Knie nicht gebeugt haben, das war bei Elia. Und hier sind es die 7000, die getötet werden in dem Erdbeben. Also man merkt, das ist fast in jedem Vers immer wieder Anspielung auf Elia. Diese zwei Propheten sind wie Elia, ja? Sind also ein Mahnwort, ein Gerichtswort in schwerer Zeit des Abfalls Israels. Und hier ist ja auch ein Thema, ist Israel, es geht um Jerusalem. Also es ist natürlich stark apokalyptisch, also bildhaft, stark bildhaft, aber dieses Bild muss ja was darstellen. Und ich denke, das, was dargestellt wird, ist, dass hier treue Zeugen, vielleicht sogar wirklich zwei ganz wichtige Leute, in Jerusalem sind noch zu der Zeit und das Evangelium sagen und auch das kommende Gericht sagen, die Leute warnen und sie werden dann getötet. Also, und Gott stellt sich zu ihnen. Gott schickt dann ein Erdbeben. Nach Josephus soll es Erdbeben gegeben haben in Jerusalem. Wie alles gewesen ist, können wir nicht sagen. Wir haben nur die wenigen Informationen von außenstehenden, außerbiblischen Quellen. Aber grundsätzlich möchte ich das so annehmen. Ich weiß, es ist ein apokalyptischer Text, ich werde da so vorsichtig sein, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht alles eins zu eins jetzt übertragen, aber dennoch muss ja, das muss ja dieses Bild zeigt ja etwas, stellt etwas dar. Es ist nicht nur ein Bild, es ist also etwas, was tatsächlich geschehen ist. Von daher, ich kann hier nicht alles ausdeuten, da bin ich mir nicht, das ist ja auch sehr schwierig, oder? Aber auf der anderen Seite will ich bereit sein, das anzunehmen, was hier steht. Das, ich möchte da nicht zu schnell alles, alles in die, so allegorisieren, dass man das dann gar nichts mehr rauskommt. Also. Ja. Aber dieser eine Hinweis mit diesem Jerusalem zertreten, das ist das, was in Lukas auch steht. Die Völker werden Jerusalem zertreten. Die aus den Völkern, die Heiden. 42 Monate lang. Übrigens, diese Deutung, dass Lukas sich bezieht, Jerusalem wird zertreten werden, 2000 Jahre lang, das passt gar nicht. Als es kein Jerusalem mehr gab, dann kann Jerusalem nicht mehr zertreten werden. Ab dem Jahr 70 gab es mindestens 60 Jahre lang, jedenfalls nach 60 Jahren hat man eine Stadt wieder aufgebaut, diese Aeolia Capitolina. Aber das war dann nicht mehr Jerusalem, das war dann Aeolia Capitolina. Das heißt, das ist dann nicht mehr Jerusalem zertreten. Das ist eine andere Stadt jetzt, ja, die da entstand. Aber diese Stadt, das Jerusalem, das alle Juden kannten, das wurde 42 Monate zertreten, nicht 2000 Jahre. Das ist eine Deutung, da liest man was in den Text, was der Text nicht sagt. Also das, ich denke, wir sollten vorsichtig sein.
Ich hatte noch eine Frage zu 2. Thessalonicher Kapitel 2. Da geht es auch um die Wiederkunft des Herrn. Und, da war auch Paulus noch, was der Christen in seiner Weise verfügen, Vers 3. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wird es weiter ausgeführt? Dann in Vers 7 heißt es, wenn das Geheimnis der Gerechtigkeit schon am Wirken, dann muss der, welcher jetzt zurückhält, das aus dem Weg sein.
Ja.
Von welcher Zeit ist hier die Rede?
Also in Vers, einen Hinweis gibt uns Vers 4. Dieser Mensch der Sünde, der widerstrebt und sich erhebt über alles, was Gott oder Verehrungswürdiges heißt, sodass er selbst sich als Gott in das Tempelheiligtum Gottes setzt. Und von sich selbst vorgibt, er sei Gott. Er setzt sich in den Tempel. Zu jener Zeit, als das geschrieben wurde, ist der Tempel noch gestanden. Es war der Tempel Gottes. Das war der Zerubabel, den hat Zerubabel im Auftrag Gottes gebaut. Es war immer noch der Tempel Gottes. Also wenn das von einem späteren Tempel sprechen würde, dann könnte man nicht sagen Tempel Gottes. Also wenn irgendwelche Leute heute sich entscheiden würden, einen Tempel in Jerusalem zu bauen oder irgendwo, ja, dann haben sie nicht das Recht zu sagen, das ist der Tempel Gottes. Jedenfalls Gott würde das nicht sagen. Es ist nicht der Tempel Gottes, es ist ein Tempel von Menschen. Ja. Aber hier, das, wo der sich einsetzt, ist der Tempel Gottes. Das kann nur der damalige israelitische Tempel Gottes, von dem die Thessalonicher genau wussten, wo der steht, gemeint sein. Das war im Jahre 50 oder 51, als das geschrieben wurde. Wenn man vom Tempel sprach, wusste man, was gemeint ist. Braucht man nicht mehr dazu sagen. Und wenn Paulus das erlebt hätte, was dann geschah, 20 Jahre später, also ich denke, Paulus hätte uns klar gesagt, ich habe ja davon geschrieben. Die haben sich wirklich in den Tempel Gottes gesetzt, die Zeloten. Die haben den Tempel als eine Festung ausgebaut, weil der Tempel war der sicherste Platz. Die haben vom Tempel aus Josephus schreibt darüber und Josephus verwendet sogar das Wort, sie entweihten den Tempel durch ihre Morde, die sie gemacht haben. Da haben sie sich, haben sie das Gesetz übergangen und haben sich nach Eigendünkel einen hohen Priester eingesetzt, der ihnen gepasst hat, einen hohen Priester, der hieß Phanias. Und der Hohepriester hat sich überhaupt nicht ausgekannt, der war ein Tollpatsch, der war kein richtiger Hohepriester. Das war einfach, den haben sie sich aus politischen Gründen da irgendwie so, und Josephus beschreibt das, dass das eine Blasphemie war. Ich weiß nicht, welche Worte er verwendet, aber das war ein Schlag gegen Gott, wie die gehandelt haben, ja. Und mit den heiligen Dingen Israels, also das war ja selbst Josephus, der als Jude, selbst ihm war das ein furchtbarer Frevel, was die da getan haben. Also da passt es schon zu sagen, gesetzlos, und solche, die sich praktisch an die Stelle Gottes setzen, die machen jetzt das, was eigentlich Gott sonst tut. Ja, die haben die Gesetze geregelt, wie es ihnen passte, und haben da ihr Regime ausgeübt von dort. Und denken wir dran, die Thessalonicher hat das sehr interessiert, was in Jerusalem zugeht, denn wer waren die Feinde der Thessalonicher? Wer waren die Leute, die unter denen die Thessalonicher gelitten haben? Die Juden. In 1. Thessalonicher 2 sagt Paulus, Vers 15, die den Herrn Jesus töteten und die eigenen Propheten und euch verfolgten und Gott nicht gefallen und allen Menschen Gegner sind, uns hindern, zu denen, die von den Völkern sind, zu reden, damit sie gerettet werden, womit sie, die Juden, alle Zeit ihre Sünden zur Fülle bringen oder auf ein Vollmaß bringen. Aber der Zorn ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Also er zeigt jetzt schon, die sammeln sich jetzt den Zorn Gottes auf. Der Zorn ist schon, der ist schon auf sie gekommen. Gott wird ein Ende mit ihnen machen. Also auch da ist ein Hinweis ganz klar auf das Ende Israels, von Paulus her gesehen. Und jetzt war es aber dann so, dass in Thessalonich eine Lehre herumging, dass jetzt ist die Ankunft des Herrn Jesus Christus schon da, also schon gegenwärtig, schon geschehen, oder schon praktisch der Tag des Herrn ist schon da, also der Gerichtstag, der Tag des Herrn ist schon da, Vers 2 am Ende, Tag Christi oder Tag des Herrn, da gehen die Handschriften auseinander, ist ja egal, ob Tag Christi oder Tag des Herrn, jedenfalls der Gerichtstag. Niemand täusche euch in irgendeiner Weise, weil der Tag nicht kommt, wenn nicht zuerst der Abfall gekommen ist. Und Paulus sagt jetzt, bevor dieser Gerichtstag kommt, muss der Abfall kommen. Der Abfall, wo die Liebe dann in der vielen erkaltet, also das Wort für Abfall, das hier verwendet wird, kann man auch übersetzen als Aufstand, also Rebellion. Das ist Apostasia. Und wird so und so, wird politisch verwendet oder religiös. Beide. In dem Fall trifft sogar beides zu, denn die Zeloten, was da geschah in Israel, war ja beides. Einerseits religiöser Abfall von Gott, andererseits war das auch eine politische Rebellion, die hier geschah. Also zuerst muss das kommen, sagt er. Zuerst muss diese schreckliche Zeit, dieser schreckliche Abfall kommen, und im Zuge dessen muss der Mensch der Sünde enthüllt werden. Das heißt also, er spricht hier von irgendeinem besonders schlimmen Frevler, der Sohn des Verderbens, der widerstrebt und sich erhebt über alles und so weiter, der sich in den Tempel setzt. Ja, das muss offenbar werden. Nun, wir wissen ja, die Zeloten haben erst im Jahr 66 sich gebildet, geformt. Die gab es schon unter Herodes dem Großen. Die sind da niedergeschlagen worden, haben sich dann, die gab es nicht mehr, die Partei, also die Zeloten, das war nur noch, die waren keine wichtige Größe mehr, die waren alles zerschlagen, die Zelotenbewegung. Aber im Zuge des Aufstandes gegen Rom hat sich die Zelotenbewegung neu gesammelt, aus der ganzen Diaspora kamen die zusammen, nicht nur aus Israel, aus der gesamten Diaspora, und haben dann in Israel das Volk gereizt gegen die Römer. Es ging dann hart auf hart. Also sie waren die Eiferer des Gesetzes, aber sie sind selber in ihrem ganzen Eifer natürlich weit über das Gesetz hinausgegangen und haben sich dann überhoben. Also man kann auch das nachlesen, man kann auch im Computer nachlesen über die Zeloten, man braucht ja nur eingeben, Zeloten ist ja recht bekannt, da kann man auch sehr viel erfahren, wer sind die Zeloten, wo sind die her, und so. Da kann man auch lesen, dass die im Jahr 66 bis 70, da waren sie, das war ihre starke Zeit. Also wer der Mensch der Sünde ist, weiß ich nicht, entweder ein Zelotenführer oder ist es hier kollektiv gemeint, ich weiß es nicht. Das sind ja dann alles Spekulationen, da können wir nicht genau sagen. Aber die Zeit, wo das hingehört, überlegen wir mal. Er schreibt zu den Thessalonicher Christen im Jahre 50 und es geht um sie. Und er schreibt ihnen, Leute, es muss vorher, bevor der Gerichtstag kommt, muss der Abfall kommen. Kann es wirklich sein, dass die dann 2000 Jahre warten müssen, die Thessalonicher, bis das dann alles geschieht? Er schreibt, das ist ja etwas, das ist ein Gelegenheitsschreiben, das er ihnen schreibt. Also ich habe Mühe ein bisschen damit, mit der These, der Paulus schreibt ihnen etwas, was sie überhaupt nicht betrifft. Das betrifft schon sie. Das waren ihre Feinde. Diese Leute, diese Juden, mit denen hatten sie tagtäglich zu tun. Ich versuche einfach an den Text so heranzugehen, indem ich versuche, mich hineinzuversetzen in die Lage jener Christen von damals. Und auch in es heißt hier, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Es ist schon im Verborgenen am Wirken. Es ist, das Böse schwelt. Ja, wie lange schwelt es denn? Sollten die Thessalonicher glauben, jetzt wird 2000 Jahre wird das Böse schwelen und wir warten 2000 Jahre, das Böse wirkt, 2000 Jahre und plötzlich bricht es los. Aber die Thessalonicher sind zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr da. Die Thessalonicher Gemeinde ist ja dann, gab es ja dann gar nicht mehr, oder? Also, ja.
Ich hatte in diesen Tagen den Eindruck, dass alle Worte, die wir gehört haben und gelesen haben, die Schriften der Propheten und auch die Briefe, auch die Offenbarung, die sind vor dem Jahr 100 oder vor 70 abgeschlossen worden. Und bei mir ist es so angekommen, dass all diese Ereignisse, das sind schon erfüllte Dinge, die sich erfüllt haben. Und meine Frage ist, gibt es in den Propheten und in den Briefen der Apostel und in der Offenbarung Dinge, die auch auf dieser Erde sich zu tragen werden? Noch eine spezielle Frage an Daniel im letzten Vers. Bist du an der Zeit des Endes getragen, Daniel soll umgehen und ruhen, bis du auferstehst zu deinem Erdreich am Ende der Tage. Welche Tage sind damit gemeint? Mhm.
Also, vielleicht fangen wir jetzt mit der letzten Frage an, das könnte ein bisschen uns vielleicht weiterhelfen. Er spricht von diesem Ausdruck Zeit des Endes, das kommt ja öfters vor. Vers 9, oder? Die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Und Vers 4, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und diese Zeit des Endes, das ist uns ja schon begegnet in Kapitel 8, dieser Ausdruck. Zeit des Endes steht in Kapitel 8, Vers 17 am Ende. Da sagt er, da spricht er davon, das Gesicht ist für die Zeit des Endes, am Ende von Vers 17. Und dann noch einmal, Vers 19, siehe, ich will dich erkennen lassen, was am Ende der Verfluchung geschehen wird, denn es ist oder gilt für die festgesetzte Zeit des Endes. Also welches Gesicht gilt für die Zeit des Endes? Das es in Daniel 8 gegeben ist. Und wenn wir jetzt Daniel 8 studieren, dann, also da sind sich alle Ausleger einig, ich kenne keinen, der irgendwas anderes sagt. Es geht um Antiochus. Also wenn irgend in einem Kapitel es um Antiochus geht, dann in Kapitel 8. Es wird ja dann gesagt in Vers 20, der Widder mit den zwei Hörnern, das sind die Könige von Medien und Persien, der Ziegenbock ist der König von Griechenland, und das große Horn zwischen seinen Augen, das ist der erste König, also Alexander. Und als es zerbrach und die vier andere an seiner Stelle auftraten, bedeutet, vier Königreiche werden aus der Nation aufstehen. Das sind diese vier Reiche, wo die Nachfolgereiche Alexanders, wovon eines das Seleukidenreich war. Und dann heißt es, und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahrenen Ränken, und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht, und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln, und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen und so weiter, und so geht es weiter in Vers, ja, es ist Betrug in seiner Hand, Vers 25, er wird in seinem Herzen groß tun, und unversehens wird er viele vernichten, und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne Menschenhand wird er zerbrochen werden. Und die Erscheinungen von den Abenden und von den Morgen, das waren 2300 Abende und Morgen, die Erscheinung von den Abenden und Morgen, was gesagt wurde, ist Wahrheit. Also er spricht ja da von diesen 2300 Abenden und Morgen, das war in Vers 14, da heißt es, bis zu, wie lange wird das gehen? Und sagt er in Vers 14, bis zu 2000 Abende morgen, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt, also wieder zu seinem Recht kommen, gerechtfertigt werden. Das heißt, es ist eindeutig, es geht um dieses, um Antiochus, auch in Vers 10 und 11. Dieses Horn wuchs an das Heer des Himmels und es warf einige aus dem Heer von den Sternen zur Erde herab, selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er. Wo es ist, das Horn oder er, dieser Mann, der das Horn darstellt, Vers 11, und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg. Er nahm ihm, dem Obersten des Heeres, dem Obersten des Himmelsheeres, des Sternenheeres, ja, nahm ihm das regelmäßige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und der Herr, das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und hatte Gelingen, hatte Erfolg. Das ist genau das, was Antiochus tat. Er hat das verbrecherisch, das regelmäßige Opfer hat er gestoppt, oder? Und hat einen anderen Götzendienst stattdessen eingerichtet. Und er hat diese Israeliten schwer bekämpft. Die gesamte Zeit dieses Kampfes waren 2300 Tage, das sind etwa 6 Jahre oder so. Jedenfalls, es ist ganz sicher, dass dieses Gesicht geht auf Antiochus. Und jetzt wird uns gesagt, dass dieses Gesicht gilt für die Zeit des Endes. Das heißt, die Zeit des Endes bei Daniel ist die Zeit von Antiochus. Es ist nicht die Zeit, was wir gern als Endzeit betiteln und dann meinen, das ist jetzt 2000 nach Christus. Und genau das wird gesagt, warum soll das Gesicht versiegelt bleiben? Weil es auf ferne Zeit ist. In Daniel 8, Vers 26, die Erscheinung von dem Abend und von morgen, was gesagt wurde, ist Wahrheit. Du aber versiegle das Gesicht, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Also noch 360 Jahre mindestens bis dahin, bis zur Antiochuszeit. Das heißt, es ist noch lange bis dorthin. Und bis zu der Zeit wird die Erkenntnis sich mehren, sagt er in Kapitel 12, Vers Bitte? Vers 4. Daniel halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Also er soll die Worte hier gut aufbewahren. Das heißt nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen soll, aber das, was hier gesagt ist, soll er gut aufbewahren, weil es für eine späte Zeit ist. Wenn er da nicht das Gut nicht gut aufbewahrt, dann geht das verloren und dann hilft es denen in 300 Jahren nichts mehr. Aber wenn das auch für Leute, die in 300 Jahren erst leben werden, auch noch lesen sollen, wenn es für sie wichtig ist, dann muss das gut aufbewahrt werden. Und viele werden suchen, werden forschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Das heißt also, dass genau in der Zeit, bis es dann geschieht, wird die Erkenntnis sich mehren und am Ende, was ist dort? Vers 9, die Worte sollen geheim oder versiegelt werden bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Das heißt, zur Zeit der Erfüllung jener Tage, die Verständigen, die kommen mehrmals vor. In Kapitel 11, Vers 33, dort wo der Antiochus dann kam, dort werden die Verständigen erwähnt. Also hier, Kapitel 11, Vers 31, da kommt der Antiochus und entweiht das Heiligtum. Vers 31, das regelmäßige Opfer wieder abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Vers 32, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, also die den Bund Gottes verlassen und zu den Griechen überlaufen, das wären die hellenistischen Juden, die wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen, das waren in dem Fall die Makkabäer und die anderen Treuen, stark erweisen und entsprechend handeln, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Die Verständigen waren also diejenigen in jener Zeit, die sich treu an das Gotteswort hielten und es auch unterwiesen hat, die anderen auch unterwiesen haben im Wort Gottes, in dieser furchtbaren Zeit. Und dann Vers 34, und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden, doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen, also viele Juden werden heuchlerisch umkehren, aber nicht wirklich. Vers 35, und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werden, bis zur Zeit des Endes. Das heißt, in der ganzen Zeit, wo Antiochus sein Schreckensregime hat, werden Gläubige und werden viele also ermordet werden bis zur Zeit des Endes. Dass die Zeit des Endes ist, wann das alles vorbei ist. Bis wann ist das Ende, sagt er dann in Vers 12, Kapitel 12, Vers 6, einer sagte zu dem in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, wann ist das Ende oder bis wann ist das Ende? Diese außergewöhnlichen Ereignisse, und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er hob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Also 3,5 Zeiten geht es. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, dann wird all dies vollendet werden. Jetzt ist das Ende. Das Ende ist also mit dem Punkt, wo die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen ist. Das war das Ende dieser schrecklichen Zeit. Das war in dem Fall, fiel das auf das Jahr 164 am Anfang des Jahres. 165 vor Christus, am Ende des Jahres, wurde der Tempel wieder eingeweiht, und 164, irgendwann im Frühling, ist dann Antiochus endlich gestorben, und da war alles vollendet. Da war alles fertig. Diese Zeit, diese sieben Jahre Drangsalszeit, von denen die zweite Hälfte die schlimme Zeit ist. Ja, die zweite Hälfte ist die Zeit, wo das regelmäßige Opfer abgeschafft wurde und der verwüstende Gräuel aufgestellt wurde. Das war von 168 im Dezember oder irgendwann, also jedenfalls von 168 bis 164. Das ist das Ende, die Zeit des Endes. Und dann in Vers 12, glückselig wer aushalt und 1335 Tage erreicht, das ist dann der absolute Schlusspunkt, da gibt es dann offensichtlich, kehrt dann Friede ein. Du aber gehe hin auf das Ende zu. Auf das Ende zu. Das weiß ich nicht, was er hier meint. Ich meine, es geht wohl noch um das Gleiche. Und du wirst ruhen und du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also spätestens jetzt spricht er von etwas, was in der Zukunft später geschieht. Davon hat er aber schon vorher gesprochen, in Vers 3 oder Vers 2. Vers 2. Alles, was in Kapitel 11 steht, bezieht sich auf den König des Nordens. In Kapitel 12 heißt es, zu jener Zeit, also immer noch zur Zeit des Königs des Nordens, wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne des Volkes eintritt. Michael, also kämpft hier, der Erzengel Michael, kämpft hier für Israel. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist. Das waren diese 3,5 Jahre, diese letzten von Antiochus. Seitdem irgendeine Nation entstanden ist, bis zu jener Zeit. Also die Bedrängnis Israels war so groß, wie Israel noch nie gesehen hat. Und in jener Zeit, immer noch, wir sind immer noch bei Antiochus, bitte. In jener Zeit wird dein Volk gerettet werden oder befreit werden. Also Gott wird eingreifen. Gott wird dem ein Ende setzen. Wir sind immer noch bei Antiochus. Nicht in die zu schnell in die Zukunft gehen. Wird dein Volk gerettet werden. Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet, das sind all die treuen Israeliten, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, es wurde ja viele getötet in jener Zeit, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die andere zu Schande und ewiger Abscheu. Hier spricht er jetzt von einer Auferstehung. Aber was er jetzt hier tut ist, er will den Gläubigen zeigen, schaut, wenn ihr auch das Leben verliert, es wird eine Auferstehung geben, zu ewigem Leben und die anderen zu Schande und ewigen Abscheu. Jetzt also, ab diesem Punkt, das ist jetzt Vers 2, oder? Ab genau Vers 2 am Anfang. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Jetzt kommt die Ermutigung, es gibt eine Auferstehung. Das ist übrigens der einzige Auferstehungstext, also der erste Auferstehungstext, klare, deutliche Auferstehungstext im Alten Testament. Und dann, und die Verständigen werden leuchten, wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Also jetzt sind wir wirklich in der Zukunft, immer und ewig. Ja? Das heißt, hier, diese zwei Verse, das ist eindeutig der Blick der Ermutigung in die Ferne. Er blickt da auf die Auferstehung und auf das ewige Reich. Aber von ewigem Reich hat er ja schon gesprochen. In Kapitel 2, der Messias kommt und zerschlägt die anderen und richtet sein Reich auf. In Kapitel 7, der Messias kommt und zerschlägt diese Reiche, die vier, und die Heiligen werden regieren. Und hier wieder, also der Blick, und auch bei Daniel 9 ist es ja auch, da wird dann das ewige Heiligtum gesalbt und so weiter. Das heißt, der Blick in die Ferne ist hier gegeben. Das ist diese berühmte prophetische Zusammenblendung, oder wie sagt man, die prophetische Verkürzung, die Zeit wird hier nicht, da wird jetzt nichts mehr gesagt, über wie viel Zeit abläuft, das ist jetzt auch nicht wichtig. Es wird nur noch der Blick in die Ferne gegeben, das machte das Alte Testament oft. Plötzlich kommt der Blick in die Ferne. Das heißt also, der Ausdruck Zeit des Endes bezieht sich auf Antiochus. Und das Einzige, was wir hier in die Zukunft haben, ist Vers 2 und 3 und für Daniel, du wirst auch auferstehen. Das ist für ihn persönlich die Ermutigung am Ende der Tage. Also da ist dieses, übrigens, es ist ja ein Unterschied gemacht zwischen Zeit des Endes und Ende der Tage. Es ist ja gerade anders oder andersrum. Vorher sagt er immer Zeit des Endes. Jetzt sagt er Ende der Tage. Also das ist schon, da macht er selber also einen klaren Unterschied. Bist du zufrieden? Mal mit Daniel, wer war das jetzt? Ja, Bruder Johann. Und die andere Frage war, wie viel sagt das Alte Testament über die Zukunft? Also über die Messias-Zukunft, das ist klar. Oder? Das Alte Testament spricht immer von dem ewigen Messiasreich. Das ist ganz sicher. Jetzt ist natürlich die Frage, und wie viel spricht jetzt das Alte Testament über die Zeit, Dinge, die auf der Erde ablaufen, aber über 70 nach Christus hinaus? Das ist eine gute Frage, und ich weiß nicht, da müsste man nachgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich etwas finden kann. Denn wir müssen ja das Alte Testament, die alttestamentliche Prophetie, müssen wir uns ja erklären lassen. Also die Jünger haben sie sich ja auch erklären lassen von dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat sie ja immer wieder durch das Alte Testament geführt und hat ihnen die Schrift erklärt. Und dann ging ihnen das Licht auf. Das heißt, wir brauchen das Licht vom Herrn Jesus, dass er uns durch die Schrift führt, dass wir das Alte Testament, vor allem jetzt die Prophetie über das Reich und über diese zukünftigen Dinge, dass er uns durch die Schrift führt und er uns das Licht gibt und das zeigt. Nun, das Licht brauchen wir aber, haben wir aber durch die Apostel schon bekommen. Das heißt, die Apostel haben ja die Erklärung bekommen vom Herrn Jesus. Dann dürfen wir doch erwarten, dass uns die Apostel die wichtigen Dinge, also was wirklich wichtig ist, dass die uns das im Neuen Testament erklären, dass sie im Neuen Testament das Alte Testament erklären. Und da haben wir hauptsächlich den Hebräerbrief, also das ist ja eine Fundgrube, das ist ja gewaltig, dieser Brief, der an die Judenchristen geschrieben ist, und da haben wir vieles, wo er uns hineinführt. Also ich staune immer mehr, je mehr ich Hebräer lese. Das ist einer von den Briefen, den ich richtig lieb gewonnen habe, weil da sieht man, wie der in der Kraft des Heiligen Geistes, also mit dem Licht Jesu Christi, uns jetzt nimmt, an der Hand nimmt und sagt, und jetzt schaut einmal in euer Alttestament hinein und jetzt zeige ich euch etwas. Zum Beispiel die Ruhe. Also es ist ja ein gewaltiges Thema in Hebräer 4 über die Ruhe. Wie Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft in die Ruhe führt. Und er sagt, wenn Josua sie damals in die Ruhe geführt hätte, ins Land Kanaan, dann hätte er nicht später von David von einer anderen Ruhe gesprochen. Wenn schon David im Psalm 95 sagte, ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen. Ihr werdet nicht. Also es ist eine Zukunftsform. Das heißt, die Israeliten waren noch gar nicht in der Ruhe zur Zeit von Josua. Das war zwar zeitweilige Ruhe, aber lange Ruhe war das nicht. Aber Gott hat ihnen ja ewige Ruhe versprochen, in einem ewigen Land. Er hat gesagt, sie werden in dem Land ewig wohnen. Das steht bei Abraham, also in 1. Mose 15 schon. Wo ist das? In 1. Mose 15 verspricht er ja das ewige Land. Und Abraham selber scheint es hat den Herrn verstanden. Wie der Hebräer-Schreiber uns dann erklärt. Ich komme darauf zurück. Also 1. Mose 15, Vers 7, ich bin der Herr, der dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, um es in Besitz zu nehmen. Dann in Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten bis zum Strom dem Euphrat. Hier sagt er noch nicht ewig, hier sagt er nur, habe ich das Land gegeben. Nun, das ist ja erfüllt worden. Das ist erfüllt worden unter Josua. Aber jetzt noch etwas. Und in Kapitel 17, Vers 8, ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz. Zum ewigen Besitz. Das ist schon, das Wort ewig ist da jetzt schon dabei. Nun, eins ist sicher, als sie dann ins Land kamen, wurde die Verheißung erfüllt. In Josua Kapitel 23 kommen sie ins Land und dann sagt Gott, Josua 23, Vers 14, siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, sagt Josua, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Kein einziges. Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, wenn ihr den Bund des Herrn und so weiter. Wenn sie es halten, dann wunderbar. Wenn sie es nicht halten, werden sie wieder ausgerottet aus dem Land. Und dann in Kapitel 24, das wird mehrmals wiederholt, dass sie alles bekommen hat, dass alles geschehen ist, Kapitel 21. Kapitel 21, Vers 43, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin und der Herr verschaffte ihnen Ruhe. Jetzt haben sie die Ruhe. Ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Also Gott hat sein Wort gehalten. Sie haben das Land in Besitz genommen. Gut. Und jetzt, im Richterbuch werden sie wieder rausgeworfen, also werden sie wieder von Feinden bedrängt. Und dann endlich unter David werden die Feinde wirklich besiegt. Die letzten Feinde, die Philister, werden besiegt. Und unter Salomo kommt die Zeit der Ruhe. Jetzt ist wirklich Ruhe, denkt man, oder? Der Friedenskönig, ist alles wunderbar. Ja, aber nicht lange. Dann war die Teilung des Reiches und dann wurden die alle böse und wurden weggeführt aus dem Land. Jetzt sind sie in Babylonien und die anderen in Assyrien, sind wieder nicht im Land. Und dann hat Gott ihnen verheißen, dass er sie zurückführt. Durch Ezekiel und Jeremia und sogar Jesaja. Dann hat Gott sie zurückgeführt, so wie er verheißen hatte. Wenn sie Buße tun in der Gefangenschaft, dann wird er sie zurückführen. 5. Mose 30, Vers 1. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über euch kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst, nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder und mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Was ist die Bedingung für die Sammlung? Umkehr. Allein das sollte einem schon zu denken geben. Heute spricht man von einer Sammlung Israels. 1948 soll Gott die Israeliten gesammelt haben. Sind die umgekehrt? Da ist keine Buße. Das sind alles ungläubige Juden. Also ein paar Juden, ein paar Christen gibt es in Israel, ja, aber die werden ja verfolgt von den Juden. Die Sammlung, von der hier die Rede ist, das ist die Sammlung, wenn Gott sie zerstreuen wird unter die Völker. Und das lesen wir in der Geschichte, ist ja alles geschehen. Ist ja alles geschehen. Und die Babylon, das waren die Völker. Das waren alle Völker. Und aus diesen Völkern hat er sie zurückgeführt. Jeremia 29, Vers 14, heißt es, Vers 10. So spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an und geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Genauso wie es 5. Mose steht, oder? 5. Mose 30, Vers 14. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe. Spricht der Herr, ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Das ist die Erfüllung. Wenn sie Buße tun in Babylon und wirklich den Herrn von ganzem Herzen suchen, wird der Herr sie aus allen Völkern des riesigen babylonischen Reiches zurückbringen an diesen Ort. Und das war ja dann so. 538 kamen sie zurück. Nun, es kamen nicht alle zurück, aber es kam ein großer Teil des damaligen Volkes kam zurück. Und sie hatten aber immer noch nicht die Ruhe. Und der Hebräerschreiber sagt, Hebräer 4, sagt der Hebräerschreiber, dass die Ruhe Israels noch aussteht. Vers 6, da es also für etliche übrig bleibt, in die Ruhe einzugehen, und die, von denen vormals gute Botschaft, gesagt wurde, nicht eingingen, wegen Ungehorsams im Unglauben, bestimmt er wieder einen gewissen Tag, ein Heute, wenn er nach einer solchen langen Zeit in David, Psalm 95, spricht, so wie es gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Denn wenn Josia sie zur Ruhe gebracht hätte, hätte er nicht danach von einem anderen Tag gesprochen, hätte der David nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Dann bleibt, jetzt kommt die Schlussfolgerung, jetzt schlussfolgert der vom Heiligen Geist inspirierte Hebräerschreiber. Dann bleibt dem Volke Gottes ein Sabbat halten, das heißt ein Ruhe, noch übrig, ausständig. Das heißt, das Israel ist noch gar nicht zu seiner Ruhe gekommen. Es ist noch ausständig. Wie kommt Israel, geschrieben wurde das im Jahr ungefähr 63 oder so, also in den frühen 60er Jahren halt, wurde das geschrieben. Und der spricht hier von Israel, von dem Volk Gottes, das Gott unter Josua herausgeführt hatte. Und er sagt, dem Volk Gottes bleibt noch eine Ruhe ausständig. Denn der in seine Ruhe einging, auch er kam zur Ruhe von seinen Werken, gleich wie Gott von den eigenen. Das ist möglicherweise ein Hinweis auf Jesus, aber das können wir lassen. Vers 11, befleißigen wir uns also einzugehen in jene Ruhe, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens falle. Er schreibt zu Hebräer-Christen, das sind Juden. Und er sagt, sagt der Geschwister, die Ruhe Israels ist nicht durch Josua gekommen, ist nicht durch Salomo gekommen, ist nicht, die ganze Zeit ist nicht gekommen. Ja, wo ist dann die Ruhe Israel? Wann kommt denn Israel zur Ruhe? Da. Sie ist noch ausständig, die Ruhe. Und wir sind alle noch unterwegs in diese Ruhe. Und er spricht hier zu den gläubigen Israeliten. Die gläubigen Israeliten sind also noch unterwegs. Ja, wo finden sie die Ruhe? Befleißigen wir uns also einzugehen in jene Ruhe, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens falle. Was würden Sie sagen? Wo ist die Ruhe? Das ist nur dort möglich. Es kann nicht ein irdisches Land sein. Er sagt im Kapitel 13, wir haben hier kein bleibendes Jerusalem. Wir haben hier keine bleibende Stadt Jerusalem. Die himmlische, das zukünftige, suchen wir. Das zeigt doch, dass die gesamten Endverheißungen für den Endzustand des herrlichen Israels, wo immer ewig, ewig, ewig steht, kann nicht auf dieser Erde stattfinden, auf dieser alten, ich sage jetzt mal alten Erde, ja? Auf dieser Erde, die wir hier sehen, ist unmöglich. Es kann nicht in dem heutigen Nahen Osten sein. Dann muss ja die Sammlung auf eine andere Art und Weise geschehen. Was hat der Jesus gesagt? Er kam, der gute Hirte, hat die Schäfchen gesammelt, oder? Und dann sagt er, und ich habe noch andere, die nicht von diesem Hof sind, die muss ich auch noch sammeln, die in der Zerstreuung sind. Wie sammelt der Herr Jesus seine Schäfchen? Dass sie in die Ruhe eingehen. Die Hebräer-Christen beweisen, der Hebräerschreiber beweist es. Da waren jetzt einige, die waren zum Glauben gekommen, aber sie waren immer noch nicht in der Ruhe. Sie sind erst im Himmel in der Ruhe. Das zeigt doch, dass, wo wir die Erfüllung der Verheißung suchen müssen. Und was sagt der Hebräerschreiber über Abraham? Was war seine Hoffnung? Die Stadt droben. Die Heimat droben, die himmlische Heimat, die Stadt droben, die Gott gebaut hat. Also auch da, Abraham hatte offensichtlich ziemlich einen Durchblick, nach dem, was der Hebräerschreiber sagt. Das begeistert mich. Da merke ich, die ganzen Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hat, sind dort zu suchen, in Christus, aber in Christus dann, wenn sie am Ziel sind, das heißt im Himmel. Danke.
Ich habe auch noch eine Frage zu Israel.
Ja.
Es war gerade auch dieses, weil man auch sehr verbreitet ist, ja, dass Israel der Zeiger des Volkes Gottes ist und man achtet darauf. Ich wollte jetzt nicht das, aber nach Israel Zukunft, gerade nach Römer 11, Verse 25 bis 27.
Bevor ich das lese, möchte ich um des Zusammenhangs willen bei Kapitel 9, Vers 27 beginnen. In 9,27 zitiert Paulus Jesaja und sagt, aber Jesaja ruft aus über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird gerettet werden. Also der Überrest. Wer ist der Überrest? Was sagt Paulus, wer der Überrest ist? Übrigens, Vers 28 ist auch interessant. Nur der Überrest wird gerettet werden, denn, warum wird nur der Überrest gerettet werden? Denn er ist einer, der ein Wort ganz zu Ende führt und rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr eine rasch erledigte Sache auf der Erde tun wird. Das ist ein Gerichtswort. Gott wird auf der Erde oder im Lande eine rasch erledigte Sache machen. Der Zusammenhang in Jesaja 10 ist hier ein Gerichtswort. Nur der Überrest wird gerettet werden, die anderen werden gerichtet. Jetzt horchen wir auf. Das ist geschrieben im Jahr 57. Das ist 13 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Zu der Zeit wusste jeder Mensch, von den Christen, wusste jeder, was mit Israel gemeint ist. Das nationale Israel. Das nationale Israel, da konnte man nach Israel zeigen, da konnte man Jerusalem hindeuten, das ist Israel. Aber er sagt, es wird nur der Überrest gerettet. Nächste Frage, jetzt kommt die Frage, was ist jetzt der Überrest? Paulus erklärt, dass Israel wollte ja Gerechtigkeit haben, aber sie haben es nicht gefunden in Römer 10, weil sie den Messias verworfen haben. Und Gott streckt den Kapitel 10, Vers 21, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Also Gott, es liegt nicht an Gott, dass Israel nicht gläubig ist. Es liegt an den Israeliten. Sie sind ungehorsam und widersprechen. Zu der Zeit von Paulus. Es geht um diese Zeit. Und dann Kapitel 11, Vers 1. Ich sage also, verstieß Gott sein Volk, sein nationales Israel, um das geht es, das ist das Thema. Verstieß Gott sein Volk, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, dem Stamme Benjamin. Gott verstieß sein Volk nicht, das er im Voraus kannte. Kannte heißt hier im Sinne von liebte. Also er hat es ja erwählt als sein nationales Israel, durch das ganze Alte Testament hindurch. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel, Herr und so weiter, die haben alle umgebracht und ich bin am Leben. Was sagt ihm die göttliche Antwort? Vers 4, ich ließ mir übrig bleiben 7000 Mann. Vers 5, so ist also auch in der jetzigen Zeit, jetzt kommt die Anwendung, oder jetzt kommt die Beweisführung. Er sagt, es ist wie zur Zeit von Elia. Es ist heute so, heute im Jahre 57, es ist so wie zur Zeit von Elia. So ist also auch in der jetzigen Zeit, also im Jahr 57, ein Überrest nach Gnadenerwählung entstanden. Wer ist der Überrest? Die geliebten Erwählten. Wer? Von Israel. Es geht um die Juden. Das sind die Juden, die den Herrn Jesus angenommen haben. Gut. Wenn aber durch Gnade, ja, dann ist es nicht aus Werken und so weiter. Vers 7. Was ist also zu sagen? Wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht. Nämlich die Gerechtigkeit, ja, aus dem Fleischeskraft. Aber die Erwählung, das ist der Teil, der erwählt ist, das sind die Gläubigen in Christus. In Christus ist man ja erwählt. Aber die Erwählung erreichte es, das sind die Gläubigen. Die übrigen wurden verhärtet. Warum? Warum wurden die übrigen verhärtet? Steht jetzt nicht im Text. Das heißt doch, so wie es geschrieben steht, Gott gab ihnen einen Schlafgeist und so weiter, bis zum heutigen Tag, also bis zum Jahre 57. Und David sagt, es werde ihr Tisch zur Fallstrick und so weiter, verfinstert seien ihre Augen. Also es entstand eine göttliche Verhärtung. Das kommt sehr deutlich aus Vers 8 bis 10 heraus. Gott hat die Übrigen verhärtet. Warum hat er sie denn verhärtet? Man braucht nur in der Apostelgeschichte lesen und auch in dem Evangelium, wie der Herr Jesus mit denen spricht, die lange Zeit etwas gesehen haben und gehört haben und dann trotzdem Nein gesagt haben. Denen hat er ein Gerichtswort gesagt. Und was war das Gerichtswort? Matthäus 13? Trefflich hat Jesaja gesagt, hörend werden sie nicht hören und sehend werden sie nicht sehen, denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Das tendiert er bei den Pharisäern dort in Matthäus 13. Da war, vielleicht soll man es aufschlagen, bei den Pharisäern, bei ihnen, hat er sich doch so bemüht um sie. Kapitel 12 in Matthäus, das ist diese ganze Auseinandersetzung, Kapitel 12 ist die ganze Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit der oberen Schicht, mit der führenden Schicht, also hier ist es die lehrende Schicht, also die Pharisäer im Volk. Und sie sind ja richtig frech gegen ihn, sie sagen in Kapitel 12, Vers 24, dieser treibt die Dämonen nicht aus, als du nur durch den Beelzebub. Also die Wunder, die du tust, die tust du in der Kraft des Teufels. Ja. Das ist eigentlich richtig, wirklich eine Frechheit bis zum Letzten. Er tut so viele Wunder und sie sehen, sie haben es ganz klar vor Augen. Sie sagen, nein, das kann nur der Teufel sein. Gut. Und dann, Jesus diskutiert dann mit ihnen, aber sie lassen sich nicht sagen. Er spricht dann, dass sie in Gefahr stehen, den Heiligen Geist zu lästern. Und dann, ihr Schlangenbrut, Vers 34, dann wollen sie ein Zeichen sehen von ihm, Vers 38, und dann sagt er, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht trachtet nach einem Zeichen. Und ein Zeichen wird ihm nicht gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten, nämlich die Auferstehung. Die Auferstehung des Menschensohnes, dieses Zeichen werden sie nur bekommen. Und dann spricht er das Gericht von dem unreinen Geist, Vers 43, wenn der unreine Geist ausgefahren ist, dann durchwandert er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht und so weiter. Und er zeigt jetzt hier, dass Israel genau in dieser Situation ist, wie bei diesem Mann, dem der Geist ausgefahren ist. Vers 45, da geht er hin, nimmt 7 andere Geister zu sich, die böse sind als er selbst, und sie fahren ein und wohnen dort. Und es wird das letzte jenes Menschen schlimmer als das erste. So wird es auch bei diesem bösen Geschlecht sein. Also die Dämonen werden kommen. Wenn sie jetzt so weitermachen, werden die Dämonen kommen und dieses ganze Geschlecht, also das ganze Volk jener Zeit, werden die erfüllen. Wir haben das ja gelesen in Offenbarung 18. Sie ist ein Haus voller Dämonen geworden, diese Hure. Und dann in Kapitel 13 fragen ihn dann die Jünger, warum redest du in Gleichnissen? Vers 10, 13, 10. Und dann sagt er, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Königreiches der Himmel zu kennen, aber jenen nicht. Das redet der Pharisäer, jenen nicht. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, in reichem Maße. Aber wer nicht hat, von dem wird auch genommen werden, was er hat. Diese Leute, denen wird alles weggenommen werden. Sie haben Die haben nichts von dem Herrn Jesus, sie haben kein bisschen angenommen, kein bisschen. Und weil sie nichts annehmen, Gott wird ihnen alles wegnehmen. Deswegen redete ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch vernehmen und verstehen. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Hören werdet ihr hören und gar nicht vernehmen, hinsehen werdet ihr hinsehen und gar nicht sehen, denn das Herz dieses Volkes wurde empfindungslos und mit ihren Ohren wurden sie schwerhörig und ihren Augen verschlossen sie, und ihre Augen verschlossen sie, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit Ohren hören und so weiter. Das Gerichtswort aus Jesaja 6 wird ihnen gesagt. Gut. Das war in der Mitte seines Dienstes. Jetzt gehen wir an das Ende seines Dienstes. Johannes 12. Am Ende seines Dienstes. Jetzt ist er in Jerusalem. Johannes 12. Knapp vor seinem Tod haben wir hier die Zusammenfassung des Apostels Johannes. Er sagt ihnen noch einmal, Vers 36, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht. Und dann, Vers 36 am Ende, diese Dinge redete Jesus, er ging weg und verbarg sich vor ihnen. So viele Zeichen er nämlich vor ihnen getan hatte, sie glaubten nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, der sagte: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Deswegen konnten sie nicht glauben. Warum nicht? Weil wiederum Jesaja sagte: Er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hat er verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sie umkehrten und ich sie heilte. Solches sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Und über ihn redet er, über Jesus. Gleichwohl glaubten tatsächlich von den Obersten viele an ihn, wegen der Pharisäer jedoch bekannten sie ihn nicht. Also, was lernen wir hier am Ende seines Dienstes? Obwohl sie so viel gesehen haben, glauben sie nicht. Und er sagt, sie können gar nicht mehr glauben. Wieso können sie jetzt nicht mehr glauben? Weil es zu spät ist für sie. Nachdem sie so oft Nein gesagt haben, hat Gott sie jetzt verhärtet. Jetzt kommt das Gericht aus Jesaja 6. Gut, jetzt kommt Paulus. Geht dann von Stadt zu Stadt und verkündigt überall das Evangelium. Er geht immer zuerst zu den Juden. Und immer wenn die Juden hören, wunderbar, werden gläubig. Wenn sie nicht hören, dann kommt gleich das Gerichtswort. Zum Beispiel in Antiochia, in Apostelgeschichte 13. Die sind noch nicht verhärtet in Antiochia. Die in Jerusalem sind inzwischen verhärtet, oder? Es kommt aber, das Evangelium, er will ja alle erreichen. Jetzt kommt er nach Antiochia, predigt das Evangelium, einige nehmen das an, wenige, aber andere nicht. Und als die es nicht annehmen, Kapitel 13, Vers 40, seht also nicht auf, dass nicht auf euch komme, was gesagt ist in den Propheten, seht Verächter und verwundert euch und verschwindet, weil ich in euren Tagen ein Werk wirke, ein Werk, in dem ihr gar nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Das ist ein Gerichtswort. Passt auf, eine Warnung ist das, eine Warnung. Passt auf. Und dann, so geht es weiter, er kommt dann schlussendlich bis nach Rom. Und wohin geht er in Rom zuerst? Die Juden wieder. Genau wie es richtig ist, den Juden zuerst. Gut, jetzt ist er dort in Apostelgeschichte 28, trifft sich mit den Juden, sie reden miteinander. Nachdem sie einen Tag bestimmt hatten, Vers 23, bezeugt er ihnen mit Ernst das Königreich Gottes, 23 in der Mitte, und vom Gesetz Mose und von den Propheten her sucht er sie zu überzeugen, was Jesus betraf. Vers 24, die einen wurden nach und nach von dem Gesagten überzeugt und glaubten, die anderen glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, nachdem Paulus die eine Aussage gemacht hatte. Trefflich redete der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern, als er sagte: Geht hin zu diesem Volk, sprich, hörend werdet ihr hören und werdet nicht vernehmen. Hinsehend werdet ihr hinsehen, werdet nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes wurde empfindungslos und mit den Ohren wurden sie schwerhörig und ihre Augen verschlossen sie, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit den Herzen vernehmen und umkehren möchten und ich sie heilte. Wieder Jesaja 6. Wieder das Gerichtswort der Verhärtung. Immer dann, wenn Juden das Wort des Evangeliums, die letzte Chance hier, ja, im Jahre 62 hier, Wenn sie es hören und nicht annehmen, kommt das Gerichtswort. Das heißt, jetzt geschieht die Verhärtung. Die Verhärtung geschieht nicht, ich habe früher immer gedacht, die Verhärtung der Juden, das geschah in dem Moment, als sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben. Stimmt nicht. Die Verhärtung geschah dann, wenn das Evangelium lange verkündigt wurde, oder beim Herrn Jesus hat er lange, der Herr Jesus hat lange gewartet mit den Pharisäern. Aber als sie am Ende seines Dienstes immer noch nicht glaubten, dann kommt das Gerichtswort. Dann hier in Antiochien, wenn sie nicht glauben, kommt das Gerichtswort. Hier in Rom, wenn sie nicht glauben, nachdem er verkündigt hat, ja, solange sie doch nicht Nein gesagt haben, sind sie noch nicht verhärtet. Er kommt zu den Juden, die dies annehmen, wunderbar, die es nicht annehmen, wenn sie es nicht glauben, dann kommt die Verhärtung. Das heißt, immer erst nach dem Unglauben, nach der Entscheidung Nein, dann kommt die Verhärtung. Gut. Und dann redet er, und dann kommt immer an manchen Stellen kommt die Gerichtsdrohung. Und im Römerbrief, jetzt spricht er in diese Situation hinein. Und er sagt, also, jetzt hat Gott einen Überrest. Der Überrest sind alle die, die während das Evangelium von Stadt zu Stadt verkündigt wurde. Alle die, die Ja sagten zu Christus, die bilden den Überrest. Und wenn das fertig ist, dann ist der Überrest fertig. Dann haben wir ganz Israel. Wenn die Botschaft in der ganzen Welt verkündigt ist, das ist in dem Moment, wo es nach Rom kommt. Das war Kolosser, wir haben Kolosser gelesen. Kolosser 1, Vers 23, die Botschaft wurde in der ganzen Schöpfung verkündet, sagt er im Kolosserbrief. Jetzt kann er sagen, jetzt schreibt er im Gefängnis. Er hat seinen Dienst eigentlich fast erfüllt. Wenn die Botschaft in der gesamten Diaspora durchgedrungen ist, Diaspora der Juden, dann haben wir damit, alle Juden haben es gehört. Und die, die Ja gesagt haben, von überall, die bilden jetzt das ganze Israel. Von Staat zu Staat, überall, die Christen geworden sind, die bilden das ganze Israel, die Juden, die Christen geworden sind. Und das ist das, was er in Römer 11 beschreibt. Und er sagt, ich bin stolz auf meinen Dienst. Denn ich gehe nämlich nachher immer zu den Heiden und gebe ihnen noch eine Chance. Wenn sie Nein gesagt haben, dann sage ich, dann gehe ich aber zu den Heiden. Und warum sagt er ihnen das? Er hätte ja sagen können, ich gehe, um sie zu reizen. Er hätte ja schweigen können. Er hätte sich selber sagen können, ich gehe zu den Heiden. Ja, aber er sagt ihnen, wenn ihr jetzt nicht hört, dann gehe ich zu den Heiden. Er reizt sie zur Eifersucht. Und er hofft, dass er durch diese Eifersuchtreizung noch welche kriegen kann, dass die auch noch kommen. Ja? Das ist sein ganzer Wunsch. Und so vollführt er seinen Dienst. Und sobald jetzt die Fülle der Heiden erreicht ist, das ist wieder im Römerreich, das Evangelium geht ins Römerreich, sobald diese Fülle der Heiden erreicht ist, er sagt nicht Vollzahl, bitte, Fülle steht dort im Griechischen, kannst nachschauen, Pleroma, ja. Sobald die Fülle der Heiden erreicht ist, das ist die Heidenfülle, das ganze Reich jetzt, das Römische Reich, dann sind auch alle Juden erreicht. Und dann sind auch alle Juden zum Eifersucht gereizt. Jetzt gibt es nichts mehr zu reizen. Jetzt ist das Evangelium überall hingekommen. Dann ist fertig. Dann war Schluss. Das ist das, was in Römer 11, Vers 25 sagt. Aber vielleicht sollte ich noch langsam gehen. Vers 17, wenn einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und Mitteilhaber der Wurzel mit Stamm, also der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes wurdest, rühme dich nicht gegen die Zweige. Er spricht hier zu den Heidenchristen und sagt, passt auf, es ist schon wahr, sie sind ausgebrochen vom Ölbaum und die Äste liegen am Boden. Ihr seid eingepfropft worden, ist schon wahr. Aber passt auf, sagt er zu ihnen. Rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst hierin sagen, ja, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Ja, Vers 20, durch den Unglauben wurden sie ausgebrochen. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch dich nicht schonen werde. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes gegen die vielen Strenge, das sind die Israeliten, ja? Gegen dich Freundlichkeit, wenn du an der Freundlichkeit bleibst. Pass also auf, rühme dich nicht zu früh, sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Die liegen ja noch am Boden, die Äste. Und wenn die Äste jetzt wieder gläubig werden, dann nimmt er sie doch wieder rauf und poppt sie ein, die gehören ja zu diesem Baum. Richtig. Also wie kommt ein Israelit zum Heil? Was muss er machen? Bekehren. Er wurde ausgepfropft, weil er ungläubig war. Und jetzt, wenn er sich bekehrt, jetzt ist noch Chance. Jetzt kann er sich noch bekehren. Gut. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du von dem von Natur wilden Ölbaum abgeschnitten und gegen die Natur in einen edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel mehr werden sie, die natürlichen Zweige, in den eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis euch unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünkt. Verhärtung ist Israel zu einem Teil widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Das Evangelium, wenn das Evangelium jetzt im ganzen Römischen Reich verkündet ist, und all die gläubig geworden sind gläubig geworden, dann gibt es nichts mehr zum Reizen, dann ist fertig, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und dann, was ist dann? Dann ist fertig. Auf diese Weise, sagt er, er sagt nicht und dann, wer Luther hat, muss hier korrigieren. Auf diese Weise wird das ganze Israel gerettet werden. Das heißt, das Evangelium wird hier im ganzen Reich verkündet, um die Juden noch zu reizen. Zuerst geht man immer sowieso zu den Juden, und wenn sie es ablehnen, dann bekommen sie ein Gerichtswort. Aber das Evangelium wird noch weiter verkündet, um sie zu reizen. Vielleicht gibt es doch noch einige, die kommen. Und wenn das fertig ist, dann haben wir somit alle ganz Israel erreicht. Und die, die geantwortet haben, die zum Überrest kamen, die bilden dieses ganze Israel. Das wird, also in dem Moment ist dann das ganze Israel fertig. Gerettet wovor? Vor dem Zorngericht, dass er Israel angedroht hatte. Gott hatte gedroht, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt, und der Johannes hat gedroht, der Herr Jesus hat gedroht, die sollen jetzt umkehren, jetzt ist die letzte Zeit, jetzt ist die angenehme Zeit des Heils, jetzt ist der Tag des Heils, wenn ihr das verpasst, ist Schluss. Und dann kam das Gericht. In furchtbarer Weise. Alle Juden aus der Diaspora kamen nach Israel, oder nicht alle, aber viele kamen nach Israel. Und die nach Israel kamen, hat dieses Gericht getroffen. Und alle Gläubigen, die wurden alle gerettet. Alle gläubigen Israeliten wurden gerettet. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion kommen der Befreier, und er wird ehrfurchtsloses Wesen von Jakob abwenden. Das Kommen, bitte, ist hier das Kommen des Messias ohne Unterscheidung, erstes oder zweites Kommen. Die im Alten Testament haben die nicht unterschieden zwischen erstes oder zweites Kommen. Der Messias wird kommen. Und was macht der Messias? Was ist das Ziel des Kommens des Messias? Zu Bethlehem, er ist nach Bethlehem gekommen, er ist durch die Straßen Israels gegangen, er hat das Evangelium verkündet, er ist gestorben am Kreuz. Was war sein Ziel? Das ehrfurchtslose Wesen von Jakob abzuwenden. Der wollte, dass sie sich bekehren. Das ist sein Ziel. Deshalb ist er für sie gestorben. Und das ist der Bund, mein Bund mit ihnen. Das ist ihnen der Bund von mir. Wenn ich ihre Sünden weggenommen habe. Sie treten in den Bund ein. Der Herr Jesus schließt den neuen Bund mit Israel. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Wenn sie jetzt in diesen Bund eintreten, das ist es. Dann werden ihre Sünden weggenommen. Ja, gemäß der guten Botschaft sind sie Feinde. Jetzt, immer noch, im Jahre 57. Sind noch Feinde, die Israeliten. Gemäß der Erwählung sind sie aber Geliebte. Dieses Volk, dieses nationale Israel, das hier noch im ganzen römischen Land verstreut war in der Diaspora, das ist immer noch die Geliebte Gottes, sagt er. Und deshalb bringen wir ihnen das Evangelium, dass sie nicht verloren gehen. Sie sind Geliebte. Gott kümmert sich um sie. Glaubt nicht, ihr Heiden, Gott hat Israel schon längstens verlassen. Hat er noch nicht? Die Gnadenzeit reicht immer noch für Israel, bis das Gericht kommt. Und das Gericht kam dann. Also, geliebt, man kann ja geliebt sein heißt nicht gerettet sein, oder? Geliebt sein heißt erwählt als nationales Israel. Das hat er ja in Abraham gemacht. In Abraham sind sie Geliebte, klar. Aber dadurch sind sie nicht vor dem Zorn gerettet. Sie müssen jetzt noch zum Messias kommen. Und Deshalb die Evangeliumsverkündigung für sie. Aber bitte, der Zusammenhang, bleiben wir im Rahmen. Das war im Jahre 57 geschrieben. Wenn wir diesen Zusammenhang nicht bewahren, haben wir ein Durcheinander.
Ja, unsere Zeit ist schon über.
Das kann ich nicht.
Ich hätte noch Fragen, aber das wird einfach den ganzen Rahmen sprengen. Ja. Gerade weil in diesem Zusammenhang Sacharja
14.
Zum Beispiel auf 12.
12, ja.
Ja, aber das wird ja gedeutet für die Zukunft. Da werden sie Buße tun, das ganze Volk.
Aber das steht eigentlich nicht so da. Und die Frage ist ja auch, Zacharia schaut ja einen etwas als Zeitpunkt, was nicht ein Zeitpunkt sein muss. Die Propheten schauen ja in die Ferne. Und wenn der Prophet in die weite Ferne blickt, dann sieht er einen Punkt. Aber der Punkt kann auch ein Strich sein. Verstehst du? Die Zeit, das kann eine Zeitstrecke sein. Die Zeit der Erlösung Israels war natürlich mit dem Kommen des Messias, hat sie begonnen, oder? Aber da war eine Strecke, eine Zeitstrecke. Das war ja nicht an einem Tag. Da gab es ja noch die Evangeliumsverkündigung, diese 40 Jahre, bevor das Gericht kommt.
Weil, vielleicht nur kurz, Ihre Meinung, oder es wird ja gerade auch gewährt, ich unterstütze das nicht, dass Gott zwei Heilsvölker hat, die Gemeinde und Israel. Ich sehe, Gott hat nur ein Heilsvolk.
Ja.
Bestehend aus Juden und Heiden.
Ja.
Und deswegen auch, mir scheint auch diese Bibelstelle in der Apostelgeschichte 15, wo Jakobus spricht, der Bezug nimmt, dass Gott wird wiederherstellen die Hütte Davids.
Ja.
Und der bezieht diese Prophezeiung gerade, dass die Heiden, die auch zur Gemeinde kommen. Ja, das ist erfüllt.
Ja.
Gott wird herstellen, die verworfene Hütte
Davids. Ja.
Er bezieht das ja, Prophezeiung, auf die Gemeinde.
Ja, aber man muss ein bisschen differenzieren. Denn die Hütte Davids, das war das Königshaus. Das Königshaus David, das gefallen ist, werde ich wieder bauen. Gott wird dieses bauen. Wann hat er es gebaut? Er hat den Sohn Davids gebracht. Der Sohn Davids hat sich auf den Thron Davids gesetzt. Apostelgeschichte 2. Jetzt sitzt der Sohn Davids auf dem Thron Davids, aber dieser Thron Davids ist nicht in Jerusalem unten, sondern in Jerusalem oben. Und jetzt baut Gott diese verfallene Hütte wieder auf und ich werde sie aufrichten, auf das die übrig gebliebenen Menschen dem Herrn suchen. Er sagt, ich baue die Hütte Davids auf, das heißt das Königshaus David, und jetzt kommen die Nachfolger, die Israeliten, die sich jetzt diesem David anschließen. Also der David bekommt seine Anhänger aus Israel. Das ist der Überrest. Damit die übrigen der Menschen, das sind die Heiden, nach Gott fragen. Und das Argument von Jakobus ist, Amos hat es doch schon gesagt, dass das Evangelium zu den Juden gekommen ist, damit die Heiden auch reinkommen. Das ist sein Argument, deshalb müssen wir die Heiden nicht beschneiden. Es ist gewaltig, wie der scharf denkt. Das zeigt mir, dass diese Leute vom Herrn unterwiesen waren, gerade die Amos.
Weil viele beziehen ja gerade, die diese Verständnis haben, dass Israel noch eine Zukunft hat hier. Und die sagen ja auch gerade Israel, Gott wird wieder aufbauen, die Hütte Davids. Und meinten dabei, dass Gott Israel wieder herstellt.
Ach so, das ist ja die Gegenwart. Er spricht ja von der Gegenwart, nicht von Zukunft.
Aber auch Jakobus selbst, er klärt das ja auch, das ist gerade schon erfüllt, jetzt.
Ja.
Die Gemeinde, das ist, für die Zukunft ist
ja. Das sind die Juden, die sich mittlerweile bekehrt hatten, die zum Sohn Davids jetzt gekommen waren. Jetzt hat der David wieder sein Königshaus, seine Anhänger. Ja? Er ist König und der König David, seine Schar, die ihn jetzt annehmen. Aber das ist mit dem Ziel, dass die Heiden jetzt auch kommen. Und das war ja zu dem Zeitpunkt. Die Juden haben, ganz viele Juden kamen zum Glauben. Und dann war die nächste Frage, und die Heiden, jetzt war Cornelius zum Glauben gekommen, was machen wir mit dem? Sagt er, der Amos sagt es, die dürfen auch kommen. Ohne Beschneidung. Also das ist eindeutig auf die damalige Zeit. Das hat nichts zu tun mit Zukunft. Ja. Das tausendjährige Reich wird ja oft falsch gefüllt mit falschen Inhalten. Das ist ja das Problem. In der Offenbarung steht ja gar nichts von einer Wiederherstellung Israels im tausendjährigen Reich. Da wird eine Stelle genommen, noch dazu aus einer Vision. Ist ja eine Vision. Also jedenfalls die Vision von der Bindung Satans ist eine Vision, und dann sieht er die Heiligen regieren mit Jesus Christus. Oder? Im Himmel. Dort regieren sie. Und jetzt, diese Sache, diese Episode mit Satan, da ist ja keine Rede von Israel. Wird nichts erwähnt. Aber der Satan will gegen die sichere Stadt, gegen die geliebte Stadt, also, will er jetzt noch ankämpfen. Und er sucht sich von der äußersten Ecke des Landes oder der Erde, ja, sucht er sich seine Leute, die Völker heißt es, die verführt er alle, und zieht jetzt heran mit ihnen gegen die geliebte Stadt und das Lager der Heiligen. Ja, aber die Heiligen sind im Himmel. Die geliebte Stadt ist eine himmlische Stadt, bitte. Das ist eine sichere Stadt. In die Stadt, nun, er ist ein Geist, klar, aber er hat keine Chance, auch als Geist nicht. Kann er diese Stadt jetzt nicht mehr überwältigen. Kann nichts tun. Und dann kommt das Feuer vom Himmel. Das ist die Parallele ist in Hesekiel 38 und 39, wo auch die sichere Stadt ist. Ist genau das gleiche Bild. Da ist Israel die sichere Stadt, die sind alle zurückgeführt. Da heißt es, kein einziger ist mehr zurück in der Verbannung. Die sind alle zurückgeführt, alle wohnen sicher, brauchen keine Tore, keine Mauern und so weiter, weil sie sind ja wo, sie wohnen ja sicher. Und dann kommt der Böse. Und, also die bösen Völker sind das, der Gog und Magog und so weiter, kommen von den Ecken der Erde, irgendwo von weit weg oder vom Norden, kommen sie her und kämpfen oder wollen gegen diese geliebte Stadt dort, gegen diese sichere Stadt kämpfen. Es kommt auch gar nicht dazu, gar keine Chance. Genau gleich, da fällt das Feuer und die schlachten sich dann gegenseitig ab. Also, aber das sind ja Visionen. Sowohl das von Hesekiel ist eine Vision, und auch das von Offenbarung 20 ist eine Vision. Da muss ich doch vorsichtig sein, dass ich das nicht einfach jetzt 1:1 übertrage. Wir dürfen nicht irgendwie irgendwelche unsere Vorstellungen da hineinlesen. Es geht auch nicht auf. Woher sollen denn die Völker kommen? Da sagt man ja, die Völker, die, ich weiß nicht, gibt es verschiedene Thesen. Aber das geht nicht, das ist eine Vision. Woher kommen denn die Völker? Die Völker haben wir auch im neuen Jerusalem, heute Morgen haben wir davon gesprochen. Da kommen ja auch die Völker und bringen herzu ihre Kostbarkeiten. Aber wie kommen die in die Stadt? Ja, nur durch Bekehrung, das geht gar nicht anders. In die Stadt kommt man ja nur rein, wenn man ins Lebensbuch des Lammes geschrieben ist. Also diese Völker von außen können nur durch Bekehrung in die Stadt, aber um die Stadt anzufeinden, können keine Völker von außen mehr kommen. Die himmlische Stadt ist so sicher, da können die auf der Erde nichts machen. Und der Satan auch nicht. Da hat er keine Chance. Also, das... Es ist eine lange Zeit, offensichtlich. Also ich weiß, ich habe jetzt keine Lösung, wie ich das anders auffassen sollte. Mein derzeitige, ich helfe mir derzeit einfach so weiter, dass ich sage, das muss ein Bild sein. Alles andere kriege ich nicht unter, aber ich lasse mich gern korrigieren. Vielleicht gibt es noch Lösungen. Aber eins ist sicher nicht, dass das ein wiederhergestelltes Israel sein soll, gegen das er kämpft. Also das sicher nicht. Ich weiß also, was es nicht ist. Ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Aber vielleicht braucht es so, ist es so nötig, dass der Satan eine Sonderbehandlung braucht. Und es wird hier gezeigt, dass der Satan schlussendlich noch einmal in einem wahnwitzigen Idee gegen die sichere, ewige Stadt kämpfen möchte. Also mehr kann ich da nicht sagen. Das heutige Israel ist sowieso ein Problem, in jeder Hinsicht. Erstens, die Bibel verspricht nirgends von einem irdischen Jerusalem, das noch kommen sollte. Gibt es keine Verheißung. Zweitens, wer sind diese Leute dort eigentlich? Wie wird ein Jude definiert? Was ist ein Jude? Was würdet ihr sagen? Wie definiert man einen Juden heute? Abstammen und jüdischer Glaube. Ja, woher wissen die, dass sie von Abraham abstammen? Welcher Jude kann das wissen? Seit 70 gibt es keine Geschlechtsregister. Das könnte höchstens irgendeine mündliche Überlieferung sein, dass irgendein Vorfahre gesagt hat, wir stammen von Abraham ab. Und was machen mit den Proselyten? Zählen die nicht als Juden? Schon oder nicht? Schon. Klar, im Alten Testament zählten sie auch als Juden. Also geht es doch nicht nach Abstammen. Versteht ihr? Ist ein totales Problem. Und die erstens können sie nicht, niemand kann beweisen, wer ein Jude ist. Zweitens, es gibt sowieso Proselyten und es gab einen ganzen Stamm. Ganze Stämme haben sich bekehrt zum Judentum, zum Beispiel die Khazaren aus dem Kaukasusgebiet. Ganze Stamm bekehrt und die haben große Nachkommen gehabt und haben sich im Osten sehr stark verbreitet. Das waren Juden, die aber nicht von Abraham abstammen. Aber sie waren Juden, natürlich, sie waren ja Proselyten. Also mit Abstammung kommen wir nicht weiter. Wir könnten genauso Juden werden. Wir brauchen uns nur beschneiden lassen und jüdischen Glauben annehmen und vielleicht wir können auch nach Israel auswandern, dann sind wir auch Juden. Das ist ja völlig undefiniert. Und wie entstand die ganze Sache mit Israel? Das war eine politische Sache, Zionismus, politischer Zionismus. Man muss den Juden wieder ihr Land bringen. Es war viel Geld im Spiel. Die Rothschilds waren ja ein reiches Geschlecht und immer noch, oder? Und die haben auch das ganz stark unterstützt mit viel, viel Geld, dass dieser Staat dann kam. Der Weltkrieg hat das seine beigetragen natürlich, dass sie zu dem Staat kamen. Aber es ist rein Politikum. Ja, und dann sagt man, aber Gott hat geholfen im Sechstagekrieg. Ja, ich weiß nicht. Oder das Geld von den reichen Rothschilds kann ja auch sein, dass das geholfen hat. Die waren ja ungeheuer bewaffnet, die Juden. Woher kam das viele Geld, dass die solche Waffen hatten? Das ist ja, ich möchte mich nicht festlegen, aber das ist Politik, Geschwister. Und Paulus hat nichts gesagt, dass wir uns in Politik einmischen sollen. Politik von Menschen, die gar nicht gläubig sind und die nicht sich bekehrt haben, die also nicht die Gesammelten sind, wie bei Mose steht, wenn sie sich bekehren in den Völkern, werde ich sie sammeln. Hat nichts zu tun mit denen. Das ist, also für mich war das auch ein ziemliches Erschrecken, als ich das festgestellt habe, aber wir lieben die Juden, natürlich. Wir sollen auch die Palästinenser lieben. Also das mit den Juden ist schon ein bisschen länger her. Schon einige, ja, ich weiß nicht, schon geht schon wahrscheinlich 10 Jahre zurück. Ja, das war für mich nichts Neues, man braucht auch nur die alten Kommentare lesen, dann findet man das, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert, da ist es zuhauf, dass das auf jedenfalls die präteristische Anschauung, also es gibt ja vier Schulen, oder? Das ist die idealistische, die futuristische, die historische und die präteristische, das ist bekannt. Das ist nichts Neues. Nur die Details sind ein bisschen, die variieren in den Details. Aber das ist nichts Neues. Ich kannte das schon von früher und ich habe mich auch sehr viel befasst früher und dann habe ich mich aber ein bisschen verrannt und kam nicht weiter. Und Herbert Janssen hat mir gesagt, es geht nicht so, wie du das machst. Du musst die Textstelle vom Text zu Text gehen, sonst kommst du nie weiter. Und dann habe ich aufgehört, mit dem Thema mich zu befassen und später stieß ich dann wieder drauf und habe ich mir sehr zu Herzen genommen, von den Textstellen ausgehen, nicht ein System. Deshalb habe ich heute noch kein fertiges System, aber die Textstellen, die weisen mich in eine Richtung. Und es ist auch nicht wichtig, das System. Es fällt viel besser, den Geschwistern Textstellen zu erklären, als ein System. Das bringt sie nicht so weiter. Das können sie auch nicht folgen. Aber Textstellen, da kann man folgen. Den Weg würde ich auch vorschlagen für euch, für sie. Ja. Ja, ich denke.
Vielleicht hast du noch einen Wunsch für uns.
Einfach das, was Herbert Janssen zu mir gesagt hat. Erstens, wir beten um Licht. Der Herr bestimmt natürlich, wie viel Licht wir bekommen, aber das Licht ist schon da. Das Licht ist in der Bibel. Das Licht kommt nicht von außen. Das ist schon gegeben. Also die Wahrheit ist schon ganz, die Wahrheit, die wir brauchen, ist alles schon da. Nur wir erkennen aus Stücken. Das heißt, wir haben da ein Stück und da ein Stück und wir kommen ein Stück weiter, ja, immer ein bisschen weiter. Und deshalb, meine, und das auch, was Herbert Janssen mir gesagt hat, studiere die Schrift und halte dich an die ganz klaren Aussagen. Geh von den klaren Aussagen zu den unklaren und tasse dich weiter. Und wenn du lehrst, mach es ebenso. Lehre die Texte. Und also der Wunsch für Sie, einfach wirklich tief hinein in die Schrift. Viel lesen. Ich habe gemerkt, man kann natürlich schon auch Kommentare lesen, aber manchmal führen einen die Kommentare wieder in eine falsche Fährte und dann hat man wieder, also mir ging es so. Ich habe viel Kommentare gelesen und merke ich, Mensch, hätte ich ihn lieber nicht gelesen, wäre ich weitergekommen, schneller. Jetzt habe ich ihn gelesen, jetzt musste ich einen Umweg gehen und dann, bis ich endlich merke, das stimmt ja gar nicht, geht ja gar nicht. Je nachdem. Also ich würde sagen, es ist der viel bessere Weg und das ist ja auch, was der Herr Jesus sagt. Die Schriftstellen untersuchen, genau untersuchen, mit guten Bibelübersetzungen und Schritt für Schritt weitergehen. Und gegenseitig, wir sind ja nicht alleine, wir sind ja viele. Wir Christen sind überall, wir sind viele und ich bin so dankbar, ich komme dahin, komme dorthin und man redet da über die Schrift und dort über die Schrift und da hat jemand einen Gedanken und das darf ich alles aufschnappen und dann sammle ich das. Und dann, also mir ging es so, immer wieder ein kleines Stück weiter und dann merkst du, das ist wunderschön, das passt zusammen. Ich meine, auch dort, wo ich noch Fragen habe, es wird sicher zusammenpassen, nur bin ich noch nicht, und ich denke, wir sind ja alle unterwegs. Also ich möchte so ermutigen, das Wort Gottes, das ganze Wort Gottes zu lesen, Altes Testament, Neues Testament, und gründlich. Und so lesen, Herbert Janssen hat zu mir gesagt, lies die Bibel so, wie wenn du sie noch nie gelesen hättest. Du hast einen Bibeltext vor dir, Offenbarung, jetzt fang mal an, so zu lesen, als ob du gar nichts wüsstest. Versetz dich in die Leute damals, die das bekommen haben, und jetzt fang an, so zu lesen. Das ist wirklich eine Hilfe. Also das ist echt. Ja, gut. Danke auch für Gemeinschaft und für dieses Austauschen.